Liebe Geschwister und Freunde, als Karl mich fragte, ob ich am Jahresende über die neue Jahreslosung predigen möchte, sagte er mir, dass das ja praktisch schon eine Tradition sei. In der Tat ist es in den letzten 4 Jahren das 3. Mal, dass mir diese Aufgabe zukommt. Was kann man schon gegen eine Tradition tun? Aber ich mache das auch sehr gerne, da Jahreslosungen häufig sehr schöne und mutmachende Texte sind. Das auslaufende Jahr 2018 steht bzw. stand unter der großartigen Jahreslosung: Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wir haben uns vor einem Jahr mit diesem Vers und dem umgebenden Text aus Offenbarung 21 beschäftigt. Jesus ist das Wasser des Lebens und er will, dass wir unseren Lebensdurst bei ihm stillen können. Er macht alles neu und versöhnt uns mit dem Vater. Wir werden sogar bei Gott wohnen und er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Kurz, wir werden Frieden mit Gott haben und in seinem ewigen Friedensreich wohnen. Das ist großartig. Für das Jahr 2019 wurde eine Jahreslosung ausgesucht, die meines Erachtens gut zur letztjährigen passt. Es geht um den schon angesprochenen Frieden. Wir werden im Psalm 34, Vers 15 aufgefordert: Suche Frieden und jage ihm nach. Vollständig lautet der Vers: Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach Luther, beziehungsweise halte dich vom Bösen fern und tue Gutes, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft, nach der neuen Genfer Übersetzung. Das klingt eigentlich sehr vernünftig. Nichts Böses, sondern Gutes tun und sich intensiv um Frieden bemühen. Ja, können wir sagen, das sollten die Menschen tun. Das wäre gut, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Aber die Realität ist doch, dass überall das Böse herrscht und Frieden auf Erden ein Wunschtraum ist und bleiben wird. Was kann ich schon tun? Ich bin ja friedlich und bemühe mich, Gutes zu tun. Sollen das doch die Tyrannen dieser Welt beherzigen, die boshaft, verlogen und selbstsüchtig sind, die andere ausbeuten und gegeneinander aufhetzen. Ob wir wirklich solche unschuldigen Friedensengel sind und was dieser Auftrag des Psalmbeters für uns alles bedeuten kann, soll uns heute beschäftigen. Vielleicht entstehen dabei ja auch ein paar gute Vorsätze für das neue Jahr. Kommen wir zu einem ersten Punkt, den ich mit Krieg und Frieden oder was ist Frieden eigentlich überschrieben habe. Wir alle sehnen uns nach Frieden. Wie schön ist es, dass wir in Deutschland seit mehr als 70 Jahren im Frieden leben. Aber Moment einmal, leben wir denn überhaupt im Frieden? Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten wir bis 1989 im sogenannten Kalten Krieg. Ein Krieg, der nur deswegen nicht als heißer Krieg ausbrach, weil beide Militärblöcke, NATO und Warschauer Pakt, so große Angst voreinander und vor einem Atomkrieg hatten, dass keine Seite sich traute, einen echten Krieg anzufangen. Gleichgewicht des Schreckens. Es gab keinen Friedensvertrag und die Weltmächte standen sich waffenstarrend gegenüber. Im Kriegsfall wäre Deutschland der Hauptkriegsschauplatz gewesen. Weder die westlichen noch die östlichen Schutzmächte hätten vermutlich gezögert, Atombomben auf Deutschland zu werfen, um den Feind aufzuhalten, koste es, was es wolle. Wir Deutschen wären in jedem Fall die Verlierer gewesen. Wir hatten keinen heißen Krieg, obwohl alle Gründe und Ursachen für einen Krieg vorlagen. Hass, Wut, Rachegelüste, Angst, unfassbare Waffenarsenale, Großmannssucht, Machtgier, wirtschaftliche Interessen, entgegengesetzte Ideologien und so weiter. Das ist für mich heute noch ein großes Wunder. Ausgerechnet uns Deutsche, die wir 2 unsägliche Weltkriege ausgelöst und mit dem Holocaust eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen hatten, hat Gott in dieser Zeit vor der Vernichtung bewahrt. Hinterher wurde deutlich, wie oft wir kurz vor der Katastrophe standen und wie Gott durch vernünftige Menschen auf beiden Seiten immer wieder eingegriffen hat. Aber seit der deutschen Wiedervereinigung, deren friedlicher Verlauf, begleitet von anhaltenden Friedensgebeten, für mich auch ein unfassbares Wunder Gottes ist, leben wir nun doch wirklich im Frieden, oder? Abgesehen davon, dass Deutschland immer noch keinen formellen Friedensvertrag mit den ehemaligen Kriegsgegnern hat, leben wir tatsächlich in einer beneidenswerten Zeit. Wir sind umgeben von verbündeten Staaten, Europa wächst zusammen. Dennoch ahnen wir beim Blick auf die Krim und die Ukraine, die Flüchtlingsströme und die rechtspopulistischen Entwicklungen in vielen europäischen Ländern, dass der innere und der äußere Friede in Europa stark bedroht sind. Schauen wir in andere Gegenden der Welt, sehen wir Bürgerkriege, die oft ethnische und religiöse Gründe haben, wie in Syrien, im Kongo oder in Myanmar. Drogenkriege mit tausenden Toten, wie in Mexiko oder auf den Philippinen. Stellvertreterkriege großer Mächte wie im Jemen und letztlich auch in Syrien. Neben diesen großen akuten Kriegen gibt es weltweit viele Konflikte, die oft seit Jahrzehnten schwelen und immer wieder gewaltsam ausbrechen. Beispiele sind der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan sowie der Kampf um die Herrschaft in Afghanistan. Im Jahr 2017 starben weltweit mindestens 157.000 Menschen im Zusammenhang mit Kriegshandlungen. Gar nicht berücksichtigt sind die unzähligen, die durch Kriegsfolgen wie Missernten und Epidemien starben. Ganz offensichtlich ist auf dieser Welt Frieden eher die Ausnahme als die Regel. Man könnte auch sagen, dass Frieden oft nicht viel mehr ist als Abwesenheit von heißem Krieg oder ein Waffenstillstand zwischen Kriegen. So war es jahrhundertelang auch in Europa. Geändert hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach dadurch, dass egoistische Interessen einzelner Länder hintangestellt wurden und die Vorteile der Einigkeit trotz bestehender Unterschiede und Streitpunkte gesehen wurden. Das sollten wir auf keinen Fall aufgeben, auch wenn einige Länder in Europa das leider nicht mehr so recht sehen wollen und nationale Egoismen wieder auf dem Vormarsch sind. Um von diesen politischen Betrachtungen zum Thema Krieg und Frieden zur Jahreslosung zu kommen, kann dieser letzte Gedanke sehr hilfreich sein. Frieden, der mehr als Abwesenheit von Krieg oder Streit ist, kann nur gedeihen, wo Egoismus, Rechthaberei, Hass und Wut zugunsten von Einigkeit, trotz Unterschiedlichkeit gegenseitige Hilfe, Gelassenheit und Freundlichkeit aufgegeben werden. Eigentlich ist uns das allen klar, aber dennoch gibt es wenig Frieden in der Welt, ob zwischen Völkern, innerhalb der Völker, in einzelnen Familien oder im persönlichen Leben. Frieden fällt uns nirgendwo in den Schoß. Frieden muss man wirklich wollen. Hier setzt unsere Jahreslosung aus Psalm 34 an. Suche den Frieden und jaget ihm nach. Interessanterweise stammt Psalm 34 von einem der größten Kriegsführer der jüdischen Geschichte, der unzählige Kriege geführt und das Doppelreich Israel-Juda zu seiner größten Ausdehnung und Blüte geführt hat, der berühmte König David. Wie uns in Vers 1 des Psalms gesagt wird, hat David den Psalm geschrieben, als er vor seinem Vorgänger König Saul floh. Saul war neidisch und eifersüchtig auf David, den Goliath-Bezwinger und Heerführer, weil dieser wegen seiner unglaublichen militärischen Erfolge die größere Anerkennung im Volk und bei den Feinden genoss. Saul war auch eifersüchtig darauf, dass David eine solch enge und vertrauensvolle Beziehung zu Gott hatte, denn für alle Israeliten ganz offensichtlich hatte Gott ihm diese Erfolge geschenkt. Bei dieser Flucht geriet David ausgerechnet in die Stadt des Philisterkönigs Achis, obwohl er den Philistern einige üble militärische Niederlagen beigebracht und viele Philister getötet hatte. Aus der Gefahr, erkannt und entsprechend behandelt zu werden, konnte er sich nur befreien, indem er sich wahnsinnig stellte. Dieser Mann des Krieges, der dafür besungen wurde, zehntausende Philister getötet zu haben, empfiehlt uns mit aller Kraft Frieden anzustreben. Wer den Krieg kennt, weiß den Frieden noch mehr zu schätzen als andere. Kriege waren für ihn notwendiges Übel, um das immerzu von den vielen Feinden ringsum bedrohte Volk Israel zu beschützen. Wenn wir einige Verse um die Jahreserlosung herumlesen, merken wir, dass es David letztlich immer um etwas anderes ging als militärischen Erfolg und seine königliche Macht. So heißt es etwa in Vers 2: Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Es geht ihm um die Verherrlichung Gottes. Weiter ab Vers 12, wir lesen: Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für Sie, wenn Sie um Hilfe rufen. Psalm 34, 12 bis 16 nach der neuen Genfer Übersetzung. Und dementsprechend empfiehlt er in den Versen 12 bis 16, dass wir unser Leben dem Lob und der Ehre Gottes widmen sollen und gleichzeitig dem Wohl der anderen Menschen. Lebensglück und ein langes Leben erfordern, dass wir Böses und Lügen vermeiden und nach Gutem, nach Wahrheit und Frieden streben. Das ist der Wille Gottes für unser Leben und wird Gottes Ohr für uns und unsere Bedürfnisse öffnen. Es wird sehr deutlich, dass es bei dem Thema Frieden um weit mehr geht als um die Vermeidung von Streit, Konflikt oder Krieg. So gesehen ist Frieden nicht das Gegenteil oder das Fehlen von Krieg und auch gar kein Zustand, den man irgendwann erreicht hat. Stattdessen ist das Streben nach Frieden ein immerwährendes Handeln, das Krieg und Streit aktiv vermeidet und überflüssig macht. Frieden bzw. Streben nach Frieden ist eine Grundeinstellung, die wir uns zu eigen machen sollen. Im hebräischen Urtext des Alten Testaments steht an den meisten Stellen, die in deutschen Übersetzungen das Wort Frieden enthalten, das hebräische Wort Shalom. Im Neuen Testament findet sich das inhaltlich sehr ähnliche Wort Eirene. Es geht im direkten Wortsinn um Unversehrtheit und Heilsein. Damit ist neben dem äußeren Frieden auch Gesundheit, Segen, Wohlfahrt, Sicherheit und Ruhe gemeint. Es geht also letztlich um ein Umfeld, in dem es sich für einen Einzelnen, eine Gruppe oder ein ganzes Volk gut und sicher leben lässt. Auch wenn sich das wie ein Slogan der CDU für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, anhört, drückt es doch viel mehr aus als Wohlstand und äußere Sicherheit. Gott will, dass die Menschen innerlich und äußerlich heil werden, dass sie in Harmonie und Frieden mit sich selbst, mit anderen und vor allem mit Gott leben. Wir wollen zunächst fragen, was Frieden mit Gott bedeutet und wie wir ihn erlangen können. Später werden wir sehen, dass Friede mit Gott Voraussetzung für Frieden unter Menschen ist. Aus uns selbst heraus sind wir oft alles andere als friedlich. Wenn ich dran denke, was ich anderen Menschen in Momenten der Enttäuschung und der Wut nicht schon alles an den Hals gewünscht habe, wird mir klar, dass ich aus mir selbst heraus Frieden nicht finden und schon gar nicht dauerhaft erhalten kann. Nur wegen meiner guten Erziehung, danke Mama, merkt nicht gleich jeder, wie unfriedlich ich oft bin. Da frage ich mich natürlich, seid ihr alle wirklich so friedlich? Denn hier geht es meistens wahrhaft harmonisch und liebevoll zu. Oder seid ihr auch nur gut erzogen? Ich hoffe, ihr verzeiht mir den Spaß. Es braucht viel mehr für echten Frieden als gute Erziehung. Es braucht Frieden mit Gott. Denn der wahre Grund für den Unfrieden in der Welt besteht in unserer Auflehnung gegen Gott. Beginnend mit dem Erdmann Adam und seiner Rippenfrau Eva, die von der teuflischen Schlange bezirzt wurde. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Du solltest mehr sein, du solltest wie Gott sein. Nach dem Biss in die verbotene Frucht war es nämlich aus mit dem Frieden mit Gott. Der Mensch hatte sein Vertrauen auf Gott aufgegeben und Gott unterstellt, dass er ihm etwas viel Besseres vorenthält. Aber der Mensch musste sich nun vor Gott verstecken, da er auf einmal wusste, was gut und was böse ist. Die Zeit der friedlichen Arglosigkeit war vorbei. Wir dürfen nicht vergessen, dass seitdem ein Krieg zwischen Gut und Böse tobt, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Genau das finden wir auch in unserer Jahreslosung, die da vollständig lautet: Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und welche Folgen hatte der Verlust des Friedens mit und der direkten Nähe zu Gott? Zwietracht und Misstrauen zwischen den Menschen, genauer zwischen Mann und Frau, sowie auch Vorwürfe gegen Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir und ich aß. Ich bin unschuldig. Was soll ein Mann schon anderes tun, als das zu essen, was ihm seine Frau vorsetzt, die Gott ihm gegeben hat? Wenn er Hunger hat, hat er Hunger. Während die Frau sich die Frucht genau betrachtet und feststellt, dass er eine Lust für die Augen ist, beißt er einfach rein. Ist essbar. Schmeckt. Seitdem der Mensch den Urfrieden mit Gott, mit den anderen Menschen und der gesamten Schöpfung leichtfertig verspielt und die enge Verbindung mit Gott verloren hat, lebt er als egoistisches, selbstsüchtiges Wesen in ständiger Auflehnung oder Ablehnung gegen Gott und macht ihn für alles Schlechte verantwortlich, während er sich das Gute selbst oder dem glücklichen Zufall zuschreibt. Oder er lebt in ständiger Angst vor Gott und lässt sich davon bestimmen. Nun, wie finden wir zurück zum echten Frieden mit Gott? Was haben die Menschen nicht alles versucht und versuchen es noch heute? Ablasskäufe, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Tetzel, zur Zeit Luthers. Selbstkasteiung. Auf den Philippinen lassen sich auch heute noch nominelle Katholiken an Karfreitag ans Kreuz nageln und schlagen sich selbst mit Peitschen, bis es heftig blutet. Opfer, Gelübde, Wallfahrten, religiöse Rituale, oft mittels als heilig angesehene Reliquien, spirituelle Erfahrungen, aber auch gute Werke und das ehrliche Bemühen, ein guter Mensch zu sein. In jedem dieser Fälle versucht der Mensch, die durch die Sünde aufgerissene Kluft zu Gott durch eigene Anstrengung selbst zu überbrücken, beziehungsweise die Schuld selbst zu bezahlen, auch wenn dies unmöglich ist. Wir mögen keine Gnade, kein Geschenk ohne Gegenleistung. Wir wollen selbst gut sein, das Böse in uns selbst überwinden oder es wegdefinieren. Eigentlich sind wir doch gut, mindestens besser als andere. Leider ist dies zum Scheitern verurteilt, da wir sogar in guten Werken oft selbstsüchtig sind. Wie stolz können wir sein, wenn wir eine große Summe für Bedürftige gespendet haben? Selbst in Demut können wir hochmütig sein, nach dem Motto, ich bin demütiger als ihr alle. Egal, was wir tun, wir können uns niemals selbst erlösen. Gott bietet uns einen anderen, den einzigen Weg. Er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, um die Sündenkluft zu überbrücken. Jesus ist aus unermesslicher Liebe zu uns für all unsere Selbstsucht und Boshaftigkeit am Kreuz gestorben. Er hat ein für alle Mal für unsere Schuld bezahlt. Verstehen können wir das nicht. Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Könnte er nicht einfach das Böse aus der Welt verbannen? Warum lässt er das alles zu? Und warum hat er es sich selbst so schwer gemacht und seinen einzigen Sohn geopfert? Das fragen viele Menschen und es wird uns ein Stück weit immer ein Rätsel bleiben. Aber Gott ist gerecht, hasst also die Sünde und gleichzeitig gnädig, liebt also den Sünder. Und er will ein Gegenüber, der sich aus freiem Willen für oder auch gegen ihn entscheiden kann. Sünde muss gesühnt und gleichzeitig sollen seine geliebten Geschöpfe gerettet werden. Gott hat entschieden, dass diese Rettung nur durch das Kreuz, durch das Opfer des vollkommenen Lammes möglich ist. Und an der Brutalität des Kreuzestodes wird mehr als deutlich, was Gott von der Sünde hält. Sie muss mit Stumpf und Stiel beseitigt werden. Ich staune immer wieder fassungslos, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, dass er sich selbst nicht verschont, obwohl wir undankbar und aufsässig sind. Am ehesten kann man diese Liebe erahnen, wenn man an die Liebe von Eltern zu ihrem Kind denkt. Wenn wir also wirklichen Frieden mit Gott und den Menschen und auch mit uns selbst haben wollen, ein echtes, umfassendes Shalom, also ein erfülltes, geliebtes und vertrauensvolles Leben hier auf der Erde und die konkrete Hoffnung auf ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, dann müssen wir zum Kreuz kommen, unsere Schuld bekennen und Jesus als unseren Herrn anerkennen. Jesus selbst sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus beschreibt den Frieden, den er durch sein freiwilliges Opfer am Kreuz geben möchte, wie folgt. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was sie Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Jesus als personifizierte Liebe kämpft an unserer Stelle gegen das Böse, nämlich gegen den Herrscher dieser Welt, obwohl der Teufel gegen Jesus gar nichts in der Hand hat. Jesus erfüllt einen höheren Auftrag. Er gibt einen Frieden, den wir auf keine andere Weise erlangen können. Wenn David in unserer Jahreslosung davon spricht, dass wir den Frieden suchen und ihm nachjagen sollen, meint er vor allem auch den Frieden mit Gott. Das wird im Psalm 34 und in vielen anderen Psalmen Davids mehr als deutlich. Was bedeutet es also, Frieden mit Gott zu haben? Es bedeutet, uns mit Gott zu versöhnen, indem wir Jesu Opfer für uns persönlich annehmen, Gott zu vertrauen, weil wir seinen geliebten Kinder sind, und dass wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit weder überhöhen Ich bin so ein hoffnungsloser Fall. Noch verneinen? Eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Wenn wir vertrauensvoll zu Gott kommen, nimmt er uns immer und immer wieder gnädig an und will uns Ruhe und Gelassenheit in den Stürmen des Lebens schenken. Wir dürfen uns auf Jesu Aussage berufen, in Johannes 16. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da mein zweiter Vorname Angst und mein dritter Sorge ist, ist das seit langem ein schwieriges Thema für mich, das ich immer wieder zu Gott bringe. Aber ich mache sehr gute Erfahrungen damit, mein Vertrauen in schwieriger Lage ganz auf Gott zu setzen, auch wenn mir das nach wie vor sehr schwer fällt. Dies ist eine eigene Entscheidung, die ich immer wieder bewusst neu treffen und mir auch gegen den Keim des Misstrauens erkämpfen muss. Aber es lohnt sich. Gott möchte, unabhängig von den äußeren Umständen, tiefen Frieden und Ruhe schenken. Um mit unserer Jahreslosung zu sprechen, lohnt es sich wirklich, diesen Frieden mit Gott zu suchen und ihm mit aller Kraft nachzujagen. Wie Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung Frieden mit Gott ermöglicht, will er uns auch zum Frieden mit uns selbst und anderen Menschen führen. Ich habe das mal versucht, hier am Kreuz darzustellen. Er ist die Brücke über den trennenden Schlund der Sünde, hier als das berühmte schwarze Loch dargestellt, in das wir immer wieder zu fallen drohen. Schauen wir zuerst auf uns selbst. Gottes Liebe und Jesu Opfer wollen uns freimachen davon, ständig an unserer eigenen Art, unseren Fehlern und anderen Unzulänglichkeiten zu verzweifeln, aber auch davon, uns in zu rosigen Farben zu sehen. Wenn Gott uns so annimmt, wie wir sind, warum sollten wir das nicht auch tun? Allerdings wird ein Leben im Frieden mit Gott uns automatisch verändern. Wenn wir in enger Verbindung mit ihm und nach seinem Willen leben, werden wir nicht so bleiben, wie wir sind. Auch wenn es uns wahrscheinlich zu langsam gehen wird, wird uns Gott nach und nach umgestalten, sofern wir das zulassen. Und auch wenn wir immer wieder versagen und uns dadurch elend fühlen, können wir im festen Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit weitergehen. Wir werden Vergebung erlangen, wenn wir darum bitten, auch wenn wir an uns selbst verzweifeln. So heißt es etwa in 1. Johannes 3. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Echter Friede mit Gott und dessen Auswirkungen auf uns selbst sollen und werden auch zu Veränderungen im Umgang mit anderen Menschen führen. Die Jahreslosung fordert uns in diesem Sinne auf, nach Frieden mit allen Menschen aus unserer Familie, unserer Gemeinde, unserer Arbeitsstelle, unserem Freundeskreis und der Nachbarschaft, uns selbst mit unseren Gegnern und Feinden zu suchen und dieses Ziel mit aller Kraft anzustreben. Was dies bedeutet, wie wichtig es ist und wie es gelingen kann, sagt uns die Bibel an vielen Stellen. Da Petrus in seinem ersten Brief genau den unsere Jahreslosung enthaltenen Abschnitt aus Psalm 34 zitiert, möchte ich den Text aus 1. Petrus 3, Vers 8 folgende heranziehen. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt. Und dann kommt unser Text, den wir vorhin schon gesehen haben, aus Psalm 34. Petrus ist ganz Realist. Er kennt sich selbst nur zu gut, der aufbrausende Ohrenabschneider. Es ist auch in einer Gemeinde kein Selbstläufer, Frieden miteinander zu halten und mehr noch, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen oder wie Paulus es im Römerbrief 12 ausdrückt, eines Sinnes zu sein. Petrus fordert uns ganz explizit auf die üblichen menschlichen Reaktionen zu verzichten. Normalerweise rächt sich der Mensch, wenn ihm etwas Böses angetan wird und er schimpft zurück, wenn er beschimpft wird. Auch wenn es Kraft kostet, sollen wir barmherzig und nachsichtig sein. Wir sollen lernen, den anderen mit Jesu Augen zu sehen und ihn ganz bewusst zu segnen. Nicht nur die, mit denen wir einer Meinung sind und die das tun, was wir für richtig halten. Nein, auch und besonders diejenigen, die uns auf den Nerv gehen, uns schlecht machen oder beschimpfen. Und die Ansprüche sind sehr hoch. Bis hin zu: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun, sagt Jesus selbst in Lukas 6. Es ist völlig klar, dass wir das nicht aus uns heraus können. Vielleicht hat Jesus die Latte auch deswegen derart hochgehängt, damit wir das erkennen. Wir können etwas derartiges nur tun, wenn wir im Frieden mit und in Abhängigkeit von Gott leben und dankbar wissen, dass er uns selbst auch alles Böse vergeben hat und vergeben wird. Ich vermute mal, dass die meisten von euch denken, ich sei ein recht gelassener und friedlicher Zeitgenosse. Meine Familie und meine Mitarbeiter wissen das viel besser. Ich kann mich fürchterlich aufregen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht richtig läuft, jemand seine Pflicht nicht erfüllt, man mir Dinge vorwirft, für die ich meiner Ansicht nach gar nichts kann und die noch nicht einmal stimmen. Mein menschlicher Impuls ist, mich aufzuregen und zu ärgern, in der Diskussion hart zurückzuschießen und Angriffe mit Gegenangriffen zu kontern. Bei Missständen möchte ich am liebsten mit dem Hammer draufschlagen, damit sich endlich etwas zum Guten verändert. Und was bringt das alles? Nichts. Außer, dass es mir schlecht geht, der Konflikt sich weiter aufschaukelt und Beziehungen sich verschlechtern. Es gelingt bei weitem nicht immer, aber ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mich zur Ruhe zu zwingen, ins Gebet zu gehen und die Personen, die mich am meisten aufregen, ganz bewusst unter den Segen Gottes zu stellen. Ihnen also alles Gute von Gott und auch menschlichen Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit zu wünschen. Segnen heißt nichts anderes, als anderen den echten Frieden im Sinne von Shalom zu wünschen. Es ist unglaublich, was dadurch alles passieren kann. Manchmal löst sich durch die Wunderhand Gottes nicht nur das Problem in Wohlgefallen auf, sondern es entsteht etwas Besseres als erhofft. Die Beziehung verbessert sich und gegenseitiges Verständnis wächst. Probiert es aus, es ist sehr zu empfehlen. Es kann aber auch durchaus sein, dass Probleme bestehen bleiben. Gott sagt uns nicht, dass uns andere automatisch lieben werden, nur weil wir uns bemühen, ihnen Gutes zu tun oder zu wünschen. Es wird, auch in einer Gemeinde, immer schwierige Beziehungen geben. Es wird immer Menschen geben, mit denen wir und die mit uns nicht gut zurechtkommen. Dann kommt ein Thema ins Spiel, das ganz zentral für den Frieden untereinander ist: Vergebung. Gott hat uns in Jesus Vergebung für alle unsere Verfehlungen geschenkt und er erwartet von uns und kann dies auch erwarten, dass wir selbst anderen vergeben. Wie kann ich meinem Nächsten eine kleine oder auch eine große Gemeinheit oder Eigensüchtigkeit nachtragen, wenn Jesus mir alle meine Schuld, und dazu zählen auch alle meine Gedanken, das lässt mich schaudern, vergeben hat? Aber selbst mit der eigenen Frau, den Kindern, Eltern, Freunden oder Geschwistern in der Gemeinde im Frieden zu leben, ist nicht immer einfach. Gerade die, die wir gut kennen, können wir am leichtesten verletzen, und sie uns. Aber wenn Jesus tatsächlich der gemeinsame Mittelpunkt ist, das gemeinsame Ziel, wie es im Petrustext heißt, dann können und werden Vergebung und Frieden gelingen. Ich muss lernen, meinen Nächsten mit den Augen Gottes zu sehen. Was sehe ich dann? Einen Menschen, der oft versagt, ja. Aber auch einen Menschen, den Gott unendlich liebt, der unendlich wertvoll für ihn ist. Und dasselbe gilt für mich. Auch mich selbst kann ich annehmen und lieben, wenn ich mich mit Gottes Augen sehe, ohne dass ich meine Fehler ignorieren oder deswegen im Boden versinken muss. Jesus immer im Blick zu haben, sein Opfer für mich immer wieder bewusst zu erfassen und ihm in aller menschlichen Unvollkommenheit nachzueifern, macht Vergebung und Liebe möglich. Vergebung und Friede sind keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Prozess, ja eine Lebenseinstellung. Denn als Petrus seinen Meister Jesus fragte, wie oft er seinem Bruder vergeben solle, vielleicht bis zu 7-mal, das schien ihm schon ziemlich viel und sehr großmütig zu sein, sagt Jesus, er solle ein und demselben Bruder, vielleicht für immer dieselbe Verfehlung, 70-mal, 7-mal vergeben. Er meint damit nicht, dass jeder bei mir ein Kontingent von 490 Vergebungen frei hat, die eine nach der anderen aufgebraucht wird, sondern dass wir immer vergeben sollen. Denn 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, denken wir nur an die Schöpfung in 7 Tagen. Die Zahl 70 deutet die Vollendung an, dazu können wir in Psalm 90 und Daniel 9 etwas lesen. Wir sind also aufgefordert, bis zur Wiederkunft des Herrn immer wieder zu vergeben. Und solange wird es auch nötig sein. Es gibt natürlich auch wirklich großes Unrecht. Unfassbare Verletzungen an Leib, Seele und Geist, die Menschen aneinander verüben. Hier wird es wirklich schwierig mit der Vergebung. Und das kann nur jemand ermessen, der in solch einer Situation ist. In solchen Fällen hört man manchmal, das kann ich nicht vergeben. Oder vergeben kann ich das zwar, aber nicht vergessen. Ich finde das sehr verständlich. Aber es ist aus einem ganz einfachen Grund nicht gut. Wenn ich andere nicht vergebe, schädige ich vor allem mich selbst und meine eigene Gottesbeziehung. Ich werde selbst keinen Frieden finden und werde in Hass und Wut und oder tiefer Trauer und Depression verharren. Gott will, dass wir Frieden finden. Und das können wir nur, wenn wir ihm diese Dinge überlassen und uns selbst dadurch freimachen, dass wir uns zu vergeben und vergessen durchringen. Das ist alles andere als leicht, aber wichtig, um heil zu werden. Ich habe bewusst vom Ringen um Vergebung und Friede gesprochen. Genau das meint David in unserer Jahreslosung, wenn er uns auffordert, dem Ziel des Friedens mit aller Kraft nachzujagen. Das erfordert, dass wir Gott um die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Vergebung und zum Frieden bitten. Nur er kann dies in uns bewirken. Auf unseren Anstrengungen, Frieden mit anderen zu haben und oder Frieden zwischen Dritten zu vermitteln, liegt ein ganz besonderer Segen. Jesus sagt: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5. Damit komme ich endlich zum Schluss. Ich hatte euch ja gewarnt, dass es etwas länger dauern könnte. Schließen möchte ich mit einer Zusage unseres Gottes aus Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott selbst hat Gedanken des Friedens für uns, und wenn wir diesen Frieden suchen, ihn wirklich wollen, werden wir ihn finden. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ich denke, das ist ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Frieden mit Gott und Menschen suchen und ihm mit aller Kraft nachjagen. Wir haben bestimmt konkrete Ideen, wo wir damit anfangen können. Gott segne uns darin und lasse uns seinen Frieden immer wieder neu finden. Amen.